Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Im allgemeinen WM-Fußball-Rausch-Fieber haben wir es irgendwie geschafft, doch noch ein, zwei, drei Serien zu schauen. Außer einer im Team, aber der ist mehr oder weniger entschuldigt, denn der hat sich mal die Lost-Dreharbeiten zum Film genauer angeschaut. Alex, wie war's denn so auf Hawaii?
Ja, hallo erstmal. Auf jeden Fall war ich da nicht am Original-Drehort, aber doch auf der Originalinsel, wo es gedreht wurde. Und man muss sagen, also wenn man so ein bisschen die Augen zusammenkneift und dann so am Strand steht und sich ein bisschen die anderen Touristen wegdenkt und so ein bisschen auf die Hügel hochguckt, kommt doch das Lost-Gefühl ganz stark wieder hervor. Und man muss wirklich sagen, also die landschaftlich 1:1 wie eine Serie, also wurde ja auch da gedreht. Und so die Stimmung und der Wind am Meer und die Berge und besonders die Wälder, alles sehr, sehr analog der Serie und war schön, mal dort gewesen zu sein. Und ich kann es nur empfehlen, kann jeder mal hin. Auf jeden Fall eine sehr schönes Fleckchen Erde, wo man es aushalten kann.
Und die Greens schnell, langsam zu empfehlen?
Die Greens, absolut super schnell, also noch nie so schnelle Greens gehabt und so einen Platz findet man in Deutschland leider nicht.
Und jetzt nochmal informationshalber, Green Fee liegt bei?
Das werde ich nicht sagen.
So ja, habe ich, oder was?
Boah, schon 150 bis 180 Dollar, je nachdem.
Ach, Uhrzeit. Du Scheiße, aber das ist nicht, ich weiß nicht, gibt es irgendwo in Afrika einen Golfplatz, wo du zum Abschlag hochgeflogen wirst, der ist auch ganz cool. Aber da wird das Green Fee wahrscheinlich noch geringfügig höher sein, weil mit dem Hubschrauber einmal hoch und dann Abschlag ins Nix. Aber naja, gut. Mit dabei ist daneben dem lieben Alex, der wie gesagt von Hawaii zurückgekommen ist, der liebe Erik. Hallo Erik.
Na hallo.
Eingespannt bis zum geht nicht mehr und trotzdem dabei. Sehr löblich. Und der Jeff als Ersatz für die Annemarie, beziehungsweise nicht als Ersatz, als vollwertiges Mitglied von Fortsetzung folgt. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Jeff. Nicht nur, dass Belgien tatsächlich, ich habe es nochmal nachgeguckt, bei der Weltmeisterschaft 2014 mitspielt. Ich habe in diesem Jahr, wenn es hochkommt, vielleicht insgesamt 10 Minuten der ganzen WM leider geschaut bis jetzt. Und aber Belgien in der Gruppe H mit den Todeskandidaten Algerien, Russland und Südkorea ist momentan Spitzenreiter. Belgien scheint doch Fußball spielen zu können.
Das stimmt, ja. Die können, also als Mannschaft vielleicht sind sie jetzt nicht so gut, aber die haben jedenfalls Individualisten
und
Leute, die halt noch Potenzial haben.
Sag das nicht so leise, also unter Spezialisten, unter Insider. Leute, die sich auskennen, gilt ja Belgien als Geheimfavorit.
So ja, aber das Ding ist, wenn man sich die Spiele angeschaut hat, die waren jetzt nicht so der Hammer. Die sagen wir es mal so, die haben eine Mannschaft, die ist noch jung, die könnte auch in Zukunft was werden, wenn die Spiele nicht irgendwie, durch Verletzungen und so weiter in Zukunft, Aber gut, wir sind ja kein Fußball-Podcast.
Genau, kein Fußball-Podcast. Aber trotzdem interessant, also wie gesagt, ich bin ja nicht ganz so beteiligt bei der ganzen Geschichte, aber bin mal gespannt, wie weit Belgien kommt. Deine Prognose, Jeff?
Wird schwer. Es kommt darauf an, wer jetzt im Achtelfinale kommt, aber ich traue es denen zu, bis mindestens Viertelfinale zu schaffen. Die sind jetzt angespornt und motiviert und das letzte Spiel hauen sie auch noch viele Tore und so weiter raus.
Das letzte Spiel nur interessenhalber gegen?
Lass mich kurz überlegen, es müsste Südkorea sein.
Boah, denke ich mal, ist machbar, ne?
Aber ja, also bisher war Südkorea ein Schatten seiner selbst. Das war richtig schlimm momentan. Also deswegen, das wird schon was und ich bin wieder beim Public Viewing in Belgien mit dabei. Das wird schön.
Wir werden berichten im nächsten Podcast. Ah, gut. Genau. Also wir haben aber trotzdem auch drei Serien rausgepackt. Zum einen Chasing Life, die wir beim letzten Mal schon so halbwegs angekündigt hatten. Gibt es auch noch nicht so viel. Ist wirklich eine brandneue Serie zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ist, glaube ich, eine Episode draußen. Die haben wir uns angeschaut und werden darüber berichten. Dann eine Serie, die hat uns eigentlich Annemarie, sagen wir mal so, aufs Auge gedrückt. Rick and Morty von den gleichen Leuten oder von dem Macher, der auch Community geschrieben hat, dessen Namen mir gerade entfallen ist, wird mir bestimmt mal wieder einfallen. und Undateable. So viel kann ich einfach schon mal vorwegnehmen. Das ist meine neue Lieblings-Bar-Serie im Moment. Aber immer der Reihe nach, wie immer, erst einmal ein paar internationale News. Da hat uns Annemarie zumindest eine aufgeschrieben. Es wird ein Spin-off von Breaking Bad geben. Es war ja immer schon mal so ein Gerücht, was denn alles so kommen könnte. Better Call Saul heißt dieser Spin-off, wird aber erst Anfang 2015 quasi, ja, also wie sagt man, ausgestrahlt. Und es gibt aber schon, bevor eigentlich überhaupt eine Episode ausgestrahlt worden ist, eigentlich schon die Verlängerung für eine zweite Staffel. Sind wir mal gespannt, ob es mit dem Original, also Breaking Bad, mithalten kann.
Du hast es nie gesehen, oder? Breaking Bad, oder?
Also ich habe angefangen und dann, aber ich fand es nicht schlecht, aber irgendwie hat es mich nicht so gepackt, dass ich es durchgeguckt habe. Also bis zur Hälfte, ja. Erste Staffel, erste Hälfte so.
Kann ich verstehen, weil ich hab's. Das Schlimme ist, ich bin irgendwann, als Staffel 5 angelaufen ist, dachte ich mir so, okay, jetzt musst du auf den Zug aufspringen, dann schaust du mal an, wie es ist. Und habe mich ein bisschen gezwungen gefühlt, es mir anzuschauen und habe noch immer die allerletzte Folge noch nicht gesehen, weil es mich einfach am Ende dann doch irgendwie ein bisschen kalt gelassen hat. Viele Leute werden dann aufschreien und sagen, um Gottes Willen, wie kannst du nur, das ist die beste Serie der Welt, aber Breaking Bad ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Serie, aber einfach ein bisschen überhyped, weil es einfach ein bisschen Kult mitbringt. Aber und deswegen zu überhyped und für mich auch vielleicht dann gerade deswegen nicht mehr so interessant gewesen. Ob jetzt Better Call Saul das Niveau mithalten kann, wie du schon sagst, ist fraglich, aber die haben ja schon mal einen großen Teil des Casts wieder mit an Bord und auch die Schreiber, glaube ich, sind größtenteils dieselben. Könnte was werden, aber mal abwarten.
Ich denke mal, das wird bestimmt nicht so düster werden wie Breaking Bad. Das wird bestimmt eher so ein bisschen lustiger werden, denn der Saul, der war ja eher so ein Comedy-Charakter.
Worauf ich mich auch freue, dass vielleicht als internationale News, was ja im Team gar nicht so populär war, Lillehammer, da wird es jetzt, weiß nicht, Mitte des Jahres gibt es die zweite Staffel auf DVD und ich werde mir die auf alle Fälle anschauen, weil ich war von der ersten schon begeistert. Also so viel Comedy in einer norwegisch-amerikanischen Co-Produktion war schon irgendwie cool. Also das mal so als kleine Trivia am Rande. Dann, Erik, du hast auch noch eine News.
Ja, ich habe auch noch was anderes. Ich war nämlich in der Bavaria Filmwelt, in den Bavaria Filmstudios letzte Woche. Und das hat ja auch ziemlich viel mit Serien zu tun. Da konnte man zum Beispiel auch das Set sehen von einer Serie namens Sturm der Liebe.
Oh mein Gott.
Das ist irgendeine ARD-Serie, 15 Uhr noch was oder so. Und ich habe sogar, als ich jetzt mal durchgezappt habe am Feiertag, wir hatten ja letzte Woche einen Feiertag, habe ich sogar mal da reingeschaut und ich habe tatsächlich das Filmset wiedererkannt. Aber die Serie ist natürlich nichts für mich. Aber wer so ein bisschen auf deutsche Serien im Allgemeinen steht, der sollte unbedingt mal einen Blick in die Bavaria Filmstudios werfen. Da ist auch sehr viel von Michael Bulli-Herbig. Da gibt es ein eigenes Bulli-Versum, wo dem seine ganzen Sachen ausgestellt sind. Da ist von Traumschiff Surprise bis Huibu, irgendwelche Devotionalien und Schuh des Manitou und alles Mögliche ist da. Und natürlich dann diese ganzen Bavaria Filmstudios-Sachen, Das Boot oder so, gab es ja dann auch mal eine Serie und so, passt deswegen auch.
Da gab es mal eine Serie?
Ja, wundert mich auch gerade. Das war erst ein Kinofilm und dann lief es als Serie im ARD. Und da haben wir es damals alle geguckt. Also die Älteren werden sich vielleicht erinnern. durfte man damals in der Schule ja gar nicht drüber reden. So.
Doch, Das Boot, na klar. Ich habe, glaube ich, sogar erst die Serie geguckt.
Genau.
Und weil das dann
ja, aber die Serie ist doch der Film, oder? Also.
Nee. Der Film ist zusammengeschnitten, also gekürzt. Ja. Die Serie ist halt das volle Material. aufgeteilt in mehrere Folgen. Ich glaube insgesamt, ich weiß nicht, 4 oder 5 Folgen, jeweils eine Stunde oder so.
Ja.
Das lief damals als Serie im ARD und das war mein erster Kontakt damit und dass das natürlich im Westen, in Anführungszeichen, irgendwo im Kino lief, das wussten wir natürlich da nicht.
Jetzt die viel wichtigere Frage, hat das einer von euch mal nach den 90ern nochmal gesehen? Also ich kann mich nur erinnern, das lief im ARD irgendwann, so 2015. Bis um 9 in mehreren Teilen. War genial, haben wir immer geguckt, aber danach nie wieder angeguckt. Du hast es nochmal gesehen. Ist es irgendwie gut gealtert oder?
Ja, also ich habe es öfters gesehen. Ich habe es auf DVD gekauft in der normalen Kinofassung. Dann gab es irgendwann die Director's Cut-Fassung, die habe ich mir auch geholt. Und dann noch das Update auf Blu-ray habe ich auch mitgemacht. Also ich bin da immer noch sehr begeistert von dem Film. Also der echt gut. Ja. Und dort kann man halt auch mal durch das Boot durchgehen und kann sehen, unter welchen Bedingungen die das gedreht haben. Und die erzählen auch viele Anekdoten, dass die halt wirklich dann in der Zeit da drin leben mussten, um um halt auch diese klaustrophobische Atmosphäre und diesen Lagerkoller da wirklich hautnah mitzuerleben. Und die durften die ganze Zeit, die haben irgendwie ein Dreivierteljahr gedreht, durften die nicht in die Sonne gehen, weil im U-Boot hast du ja auch keine Sonne.
Ne? Ja, die sahen alle aus wie halb tot. Ne?
Genau. Und also Bavaria Filmstudios sehr empfehlenswert. Allerdings, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen wie die größeren Filmparks aus den USA, zum Beispiel Universal Filmstudios oder sowas. Kann man ja wirklich einen ganzen Tag zubringen. Hier ist es so, die große Führung, also Filmstadt komplett heißt das, die geht 90 Minuten. Dann noch etwa 30 Minuten für so ein 4D-Kino, Erlebniskino, das fetzt eigentlich ganz gut. Und dann halt das Bulliversum, da kann man halt, das ist wie so ein Museum, da kann man durchgehen, da gibt es auch so ein paar Attraktionen drin. Aber ich sag mal, dafür brauchen wir maximal auch eine Stunde. Also ich sag mal, wer da einplant, mal nach München zu fahren, länger als 3 Stunden sollte man da nicht einplanen. So einen ganzen Tag macht da keinen Sinn da drin.
Jo, wird da jetzt nur die Serie gedreht oder wird da auch noch andere Sachen gedreht?
Da wird viel gedreht. Also ja, das sind Studios, wo irgendwelche Shows auch aufgenommen werden und sowas. Wenn das zeitmäßig, kannst du dich da auch ins Publikum setzen. Also war halt bei uns gerade nichts. Wir waren halt vergangene Woche Dienstag waren wir da, hatten wir schon vor längerer Zeit rausgesucht gehabt, haben so einen günstigen Bahn-Spartarif hier von Stuttgart darüber. Das ging super. Schön. Dann auch von mit der U-Bahn nach runter.
Und jetzt noch wichtige Frage, was kostet der Spaß? Also was kostet der Eintritt?
Ach, das geht. Das ist moderat. Also ich habe das ja hier in meinem Kino, Alex, hatte ich das ja geschenkt gehabt zum Geburtstag, die komplette Eintrittskarte. Die kostet 30 Euro, also Filmstadt komplett und dann halt plus die Fahrt oder so.
Da wird auch die Lindenstraße gedreht, oder? Die wird in Köln gedreht. Ich verwechsel das immer.
Weiß ich jetzt gar nicht. Also da wird zumindest sehr, sehr viel gemacht, auch viele Kinderfilme. Wir sind da durch Set von Vicky gelaufen und dann haben sie so eine Stuntshow, wo halt einer so oben rausspringt aus dem Haus und... So, gibt schon viel zu schauen. Also ich habe mich jetzt erstmal nur für den Podcast mal die Seriensachen erwähnt. Es sind natürlich auch viele Filme dort gedreht worden, international auch. Auf jeden Fall empfehlenswert, wer sich so ein bisschen für Film, Kino, Serien interessiert, da mal irgendwo in der Nähe ist oder mal was machen will. Jo, und dann noch zu der News, zu der internationalen News. Und zwar Sasha Grey dürfte ja bekannt sein, ne?
Nö.
Die hat ja zum Beispiel bei Entourage auch mitgespielt. Eine Schauspielerin mit etwas, ich sag mal in Anführungszeichen, Erotik-Vergangenheit. Und die sollte ja in einem neuen Film mitspielen von Steven Soderbergh. Der heißen sollte The Girlfriend Experience. Und das wird aber jetzt kein einzelner Film, sondern das soll eine Serie werden. Und ich nehme an, aufgrund des wahrscheinlich etwas heftigen Contents wird es dann wohl doch eher eine HBO- oder Showtime-Serie werden oder so. Aber lassen wir uns mal überraschen, was da draus wird.
Und in welche Richtung soll es gehen? Ist da schon was bekannt?
Die Filmvorlage von 2009 erzählt aus dem Leben eines Luxus-Girls, das von der ehemaligen Pornodarstellerin Sasha Grey gespielt wird. Ideal besetzt, würde ich sagen. Bei der geplanten TV-Adaption handelt es sich um eine Anthologieserie, die mit den Beziehungen diverser Luxus-Callgirls zu ihren Klienten beschäftigt. Der US-Sender Stars, bekannt für Serien wie Da Vinci's Demons und Boss, hat bislang 13 halbstündige Auftrag gegeben. Okay, da wissen wir ja schon alles. Da wird es doch nicht HBO Showtime, wird es halt Stars. Ist das eigentlich auch Pay-TV?
Keine Ahnung.
Explizit zeigen dürfen?
Glaubst du, dass das Pay-TV ist? Klingt so.
Ja. Das war meine News.
Na gut, dann kommen wir quasi jetzt demnächst zur ersten Serie, die Chasing Life ist. Und also das Erste, was mir in den Sinn kam, Anne-Marie hat es auch gesehen, deren Fazit werde ich nachher noch kurz mitteilen, ist ein bisschen, zwiegespalten. Aber im Prinzip ist es, wenn man sich die Serie so anschaut, vielleicht so inspiriert durch The Big C und noch ein bisschen mehr The Big C, war ich ein großer Fan, Anne-Marie auch. Und deswegen war Anne-Marie nicht ganz so gespannt wie ich, aber ich war gespannt darauf. Und Erik wird uns mal vorstellen, worum es denn bei Chasing Life eigentlich geht.
Ja, Chasing Life, die Hauptrolle spielt Italia Ricci. Ich habe mal versucht zu recherchieren, ob die irgendwie verwandt ist mit Christina Ricci, weil wegen dem Nachnamen und so, der ist ja doch nicht so häufig. Ich habe aber nichts gefunden, vielleicht findet ihr da irgendwas oder vielleicht wisst ihr was. Man hat die zum Beispiel mal gesehen in dem Film Don John mit dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Oder bei American Pie in diesem 2007er Film Die College-Clique. Das war, glaube ich, so ein Direct-to-Video-Dings hier. Joseph Gordon-Levitt war es bei Don John. Sie spielt eine Reporterin bei so einem, ja, weiß nicht, ist das ein, eigentlich ist das eine Zeitung?
Eine oder Zeitung, ja, ein, ja. Also ich dachte, es wäre eine Zeitung gewesen.
Also sie ist da so eine Journalistin.
Newspaper,
genau. Dann so. Genau, man sieht sie dann am Anfang, schleicht sich so ein in so einem Krankenhaus, weil dort bekannt ist, dass dort eine bestimmte Person von den, ich nehme an, von den Boston Red Sox, weil das spielt, glaube ich, in Boston und das ist irgendwie so einer von einer bekannten Mannschaft, also kann es eigentlich nur der sein. Der soll dort auftauchen, weil dort ist irgend so ein Blutspendetag oder sowas, so ein gemeinnütziger und da taucht so ein bestimmter Typ halt auf, der gerade so ein bisschen Shitstorm an der Backe kleben hat und sie will den halt interviewen und er hat sich halt verboten, dass halt keine Presse anwesend sein soll und sie schleicht sich halt ein, weil ihr Onkel arbeitet da drin in diesem Krankenhaus und er bringt sie dann halt da rein, dass sie dann auch quasi auf diesem Blutspendestuhl sitzt und sie spendet dann halt Blut und kommt halt ins Gespräch mit diesem Typen. Und es passiert dann aber, dass sie irgendwie enttarnt wird, dass sie doch Journalistin ist und sie steht da schnell auf und fällt unglücklich hin, also sie wird halt ohnmächtig, wacht dann im Krankenhaus auf, ihr Onkel steht neben ihrem Bett und dann eigentlich jetzt so genau weiter, ich überlege gerade, also sie kommt dann zurück, ach so, ja genau, der Typ, den sie interviewen wollte, den kriegt sie dann noch, also der steht dann auch mit in diesem Zimmer und sie kriegt ihn zu einem Interview und mit dem Interview geht sie zurück in den Sender und lernt dann so ein bisschen auch ihre Familie kennen, also ihre Mutter ist da auch alleinstehend und versucht jetzt wieder zu daten und ihre Oma wohnt auch mit bei ihr zu Hause und ich glaube ihre Schwester, um die kümmert sie sich auch so ein bisschen, die lebt auch mit bei denen im Haus. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird halt von ihrem Onkel, der sucht sie dann auf, wird halt festgestellt, dass das Blut, was sie abgegeben hat, dass sie Blutkrebs hat und das verkündet er ihr dann auch und bricht natürlich erstmal für sie alles zusammen und irgendwie muss sie es ihrer Familie sagen und jeder macht ihr deutlich so, ohne dich geht's irgendwie nicht, also sowohl im Job sagt jeder so, ah ja, da ist schon wieder einer krank geworden, gut, dass du nicht krank bist und ja, zu Hause natürlich auch hat sie das Thema, dass ihre Schwester ist, für die ist sie eine wichtige Stütze, ihre jüngere Schwester, die muss sie auch abholen aus irgendeiner seltsamen Party da, fast wie so ein besetztes Haus, wo die sich dann mit irgendwelchen dubiosen Typen rumhängt, die dann auch noch so Fotos von ihr machen und so, da muss sie sie rausholen und irgendwie hängt alles an ihr und ist nun gerade, sie hat diese Diagnose bekommen, muss halt zum einen selber erstmal damit klarkommen und sie kann es halt auch irgendwie noch keinem so richtig sagen, weil irgendwie alle Hoffnungen ruhen irgendwie auf ihr und jeder verlässt sich auf sie und sie hat halt dann auch Angst, dass das irgendwie zusammenbricht. Selbst ihre Mutter, die jetzt gerade wieder angefangen hat mit Daten, die ist gerade so total happy, dass sie ihr diese Freude auch nicht zerstören will und sie sagt ihr das dann halt auch erstmal nicht. Also ich rede jetzt nur von der Pilot-Episode, mehr habe ich noch nicht gesehen. Es gibt auch zum Stand jetzt erstmal nur 2 Episoden. Ich habe lange Zeit während der Pilot-Episode habe ich gedacht, oh, das ist ganz schön und es war schon ein bisschen klischeehaft und so. Aber irgendwie hat es dann doch so eine Kurve auch bekommen, speziell das Ende. Das möchte ich jetzt mal nicht spoilern, es passiert noch irgendwas so ein bisschen Überraschendes am Ende, was irgendwie alles so ein bisschen über den Haufen wirft. Ja, also man dachte vorher, okay, man weiß jetzt genau, worauf es hinausläuft und was da passieren wird und wie das ungefähr weitergeht. Und man sieht dann auch am Ende der ersten Folge so einen Ausblick auf die nächsten Folgen. Sowas gucke ich mir eigentlich immer nicht an, aber irgendwie lief das da so schnell rein. Da habe ich dann schon gesehen, wie sie dann irgendwelche Chemotherapie macht und sowas. Also ich dachte, es geht nur in die Richtung, aber irgendwie kam dann am Schluss noch so eine Art Cliffhanger, wo sie an dem Grab ihres Vaters steht und da habe ich gedacht, hui, das ist ja doch etwas mehr drin in der Serie, als ich eigentlich dachte. Deswegen muss ich meine Punkte, die ich gegeben habe, ich habe nur 4 Punkte erstmal gegeben, muss ich vielleicht doch noch ein bisschen nach oben korrigieren, also hat mir speziell das Ende doch noch ein bisschen Lust auf mehr gemacht.
Obwohl das ja schon angedeutet wird, ne? Also der Onkel, gespielt von Stephen Webber, den kennt man vielleicht, zumindest vom Ansehen her, hat ja schon angedeutet im Verhältnis oder im Gespräch mit ihr, dass der Vater, der relativ zeitig gestorben war oder bei einem Verkehrsunfall ins Leben gekommen ist, glaube ich, mit dem Onkel zusammen, nicht so dieser Saubermann war, für den ihn alle halten. Und ja. Da dachte man, da kommt vielleicht noch irgendwas, dass das dann hinten raus nochmal so ein Ding ist, ist dann schon überraschend gewesen, sagen wir mal so.
Ansonsten, die Nebendarsteller sind eigentlich ziemlich gut ausgesucht, also es spielt zum Beispiel, ihre Oma spielt Rebecca Schall, die kennt man zum Beispiel aus Suits oder so, da hat die mitgespielt und auch aus vielen Filmen, also man hat die schon in so vielen Filmen irgendwie mal gesehen, die erkennt man bestimmt und sie hat auch noch so einen Typen gerade kennengelernt und da gibt es dann dann auch noch so ein bisschen Verwicklung. Und da dachte ich schon, weil es da so ein bisschen so ein Missverständnis gibt, weil der Typ was hört, was eigentlich nicht für seine Ohren bestimmt war und er legt das dann falsch aus. Ich möchte es jetzt nicht spoilern. Da dachte ich schon, ach nee, jetzt ist das so eine Serie hier, wo dann die ganze Zeit auf diesem Missverständnis rumgeritten wird. Aber das wird Gott sei Dank relativ schnell auch irgendwie aufgelöst und auch auf eine gute Art und Weise aufgelöst. Also es ist insgesamt ziemlich gut geschrieben auch, gut gespielt. Aber halt insgesamt von der Thematik her ist es nicht so mein Ding. Es interessiert mich auch trotzdem, wie es da irgendwie weitergeht. Also diese zweite Folge, die es da noch gibt, die werde ich bestimmt noch gucken. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, thematisch gesehen ist das nicht ganz so mein Fall.
Also muss ich dir recht geben, es ist ein sehr sympathisches Setting in irgendeiner Form. Also es ist ja, hat jetzt nicht so diesen Drive, wo man sagt, man muss jetzt unbedingt wissen, wie alles weitergeht, aber dieser 40-Minuten-Pilot vergeht relativ schnell. Es ist gut gemacht, es ist relativ viel reingepackt, viel Abwechslung. Aber natürlich mit diesem roten Faden, der sich so anbahnt, eben, ne, Krebs, der im, ja, zumindest nicht ganz so ohne ist. Und man hat halt viele Seitstränge, du hast schon gesagt, also zum einen mit dem neuen Freund, mit dem Job an sich, also sie ist halt nur so ein, wie nannten die das dort? Ich hab's vergessen. Ein Floater, ein Floater, also jemand, der ich wollte sagen, ein Praktikant für Lau arbeitet wahrscheinlich dort und sich erst hocharbeiten muss. Und da ist dient halt diese Story, die sie da unbedingt kriegen sollte. Und der erste Kontakt war halt mit diesem Onkel, um da überhaupt reinzukommen wieder. Und dann hat sie das und am Ende darf sie aber dann doch nicht schreiben, weil Floater halt nicht Titel-Stories schreiben und so. Also das wirkt für mich, ich habe es auch reingeschrieben, dann also in unser internes Dokument, so alles ein bisschen pathetisch. So, man denkt, oh, das ist nicht langweilig pathetisch, aber halt doch so in einem Einheitsbrei, wenn ich es mit dem Big C vergleiche, da war dann viel mehr Drama und viel mehr Witz und viel mehr Humor und es war einfach irgendwie kompakter, spannender und interessanter, aber trotzdem ist Chasing Life auf einer Stufe, wo ich sagen muss, man könnte fast sagen, es ist so ein Familiendrama, sowas mag, ist damit gut aufgehoben, denn wie du schon gesagt hast, also sie selber lebt in einem zu Hause bei ihrer Mutter im Prinzip noch, wo nur Frauen sind, also die Oma, die Mutter, die kleine Schwester, sie und alle leben unter einem Dach und alle haben sie ihre eigenen Probleme, also sei es nun Männer durch die Bank weg anscheinend, die Oma mit witzigen Sprüchen, die Tochter, die so gerade im pubertierenden Alter ist, rebelliert, die Mutter, die wieder versucht irgendwie quasi auf Freiersfüße zu kommen, also irgendwie sich ein Date zu angeln und sowas und mittendrin halt eben dieser eigentlich stabilisierende Faktor, diese Hauptfigur April, die versucht da irgendwie alles beisammen zu halten und gerade dieser Schwerpunkt bricht halt jetzt weg und es gibt halt noch ein bisschen mehr und in der ganzen Familie ist sowieso ja das Problem, dass das scheint alle Männer irgendwie da ein bisschen außerhalb stehen so und es entwickelt sich so, man guckt sich so an und entwickelt sich wirklich nett und wie du schon sagtest, also ob man jetzt über die zweite Folge hinaus unbedingt noch viel sehen will, muss man gucken, wie es sich entwickelt. Der Cast für mich, wie du schon sagtest, durchaus wirklich komplett sympathisch, also da gibt es nichts, da gibt es keinen, wo man sagt, das ist langweilig, selbst ihr Mitarbeiter, also Mitfloater sozusagen, der wirkt zwar so ein bisschen, wie ist der von The Newsroom und
der Inder.
Ja, der Inder, also der wirkt so ein bisschen gecastet, so ja, wie die Figur aus The Newsroom, sagen wir mal ganz stereotyp. Aber trotzdem, jeder einzelne Charakter, auch die beste Freundin und sowas, passen halt gut rein und sind sehr sympathisch und vielleicht ist das auch der Grund, warum diese Serie zumindest so gut ankommt, dass eigentlich waren für diese erste Staffel nur 13 Episoden von ABC Family geordert worden. Man hat sie jetzt auf 20 aufgestockt, also in der ersten Staffel wird es 20 Folgen geben, die sich mit diesem Thema Krebs befassen und ich bin gespannt, was noch kommen wird. Ich hoffe, dass es nicht noch pathetischer, noch platter wird, sondern dass das ein bisschen auch zum einen so die humoristische Seite und die doch ein bisschen ernste Seite da noch zum Tragen kommt. Jeff, wie sah es bei dir aus? Ist das eine Serie, die dich anspricht vom Thema oder vom Setting allgemein?
Eigentlich eher weniger, also mir geht es ein bisschen so wie euch beiden. Mir gefällt es aber auch auf irgendeine Art und Weise. Das glaube ich, liegt einfach daran an den Schauspielern und den doch relativ anständigen Charakteren, die sind jetzt nicht so flach oder so eindimensional wie viele andere Serien und irgendwas reizt mich einfach. Es ist zwar manchmal etwas, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es eher gemacht ist halt für Frauen auch, weil es ja auch in dieser, also April ist halt im Frauenhaushalt, da gibt es keine Männer und glaube, ich will es auch ein bisschen mehr so um Frauen-Themen gehen und so weiter und um auch die Suche nach der Liebe und all diese Sachen. Aber ich glaube, für mich persönlich ist ein bisschen dieser Fakt, dass sie halt Journalistin ist, wiederum relativ interessant. Da fühlt mich mal direkt ein bisschen angesprochen und hoffe aber einfach nur, dass es nicht zu sehr in dieses Klischeehafte abgeleitet und in dieses 0815, oh, schau sie nur an, die arme Kranke und so weiter, keine Ahnung. Da gab es auch schon andere Filme und Serien, die das ein bisschen so behandelt haben, wo ich dachte so, naja.
Hast du die Big C schon mal gesehen?
Ich glaube nur teilweise. Ich habe schon irgendwie mal ein bisschen reingeschaut, als ein Freund von mir das gesehen hat, glaube ich, aber das habe ich auch nie wirklich angesprochen im Endeffekt. Aber hier, keine Ahnung, woran es liegt. Ich werde es weiterschauen, weil es doch irgendwie interessant ist und auch dieser kleine Dreh am Ende verspricht, dass die Serie oder die Geschichte doch etwas interessanter und tiefgreifender ist, als jetzt es anfangs die anmuten lässt. Weil dachte auch während der Serie manchmal so, ach, naja, das wird jetzt ein bisschen so und so werden. War es im Endeffekt doch nicht. Und deswegen werde ich mir jedenfalls die zweite Folge jetzt die nächste Mal anschauen, wenn ich Zeit bekomme, neben der WM. Und für den Rest, ja, es ist einfach eine Sache, so eine bessere Durchschnittsserie, würde ich mal sagen, für Leute, die sich halt mit so ein bisschen Dramaserien anfreunden können, die können sich, glaube ich, die Serie anschauen. Leute, die jetzt eher weniger jetzt nicht übelst innovativen Drama was anfangen können, ist es wohl weniger was.
Meine Frage wäre es, also weil Eva hat gesagt, also eigentlich nur dieser letzte Cliffhanger hat ihn so rausgerissen oder hat dann die Serie für ihn nochmal so diesen nötigen Tiefgang verliehen. Macht ihr das wirklich abhängig davon? Weil ich fand diesen letzten Schritt, was am Ende so passiert, vielleicht schon einen Tick zu viel. Also mir hätte das auch in der zweiten Folge gereicht, weil bis dahin war es halt nett anzuschauen und hatte trotzdem Lust auf mehr gemacht. Also war es für euch wirklich so, dass dann nur dieses letzte Pünktchen da so sagt, okay, ich guck nochmal weiter?
Ich finde, das jetzt diese Szene hat einfach so gezeigt, so wie man sagen, es hat sich ein bisschen, es hat ein bisschen aus diesem nicht Schlaf rausgerissen, aber auf diesem, wie soll man es ausdrücken? Man hatte eine gewisse Vorstellung der Serie, wie es weitergehen wird, und man wurde ein bisschen mit dieser Szene rausgerissen aus dieser Gedankenwelt und kam ein bisschen so auf die Idee, so okay, da kommt noch irgendwas anderes, da ist mehr dahinter als jetzt nur dieses bisher Gesehene. Und das hat für mich ein bisschen den noch mehr Reiz ausgemacht. Also ich würde es auch, glaube ich, ohne diese Szene noch weiterschauen, weil ich mir denke, okay, das könnte was werden, speziell halt wegen den relativ guten Schauspielern und den interessanten Charakteren und so weiter. Aber dieses letzte Szene zeigt für mich aber ein bisschen mehr, dass da mehr sein könnte, als es anfangs den Anschein hatte.
Gut, Erik, du nochmal irgendein finales Fazit?
Nö. Finales, ich habe eigentlich schon alles dazu gesagt. Wäre mal interessant zu wissen, ob den das jetzt gerissen hat, dass er hier mal einen Blick reinwirft.
Nee, also ich habe mir den Trailer auch mal angeschaut. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen nachlässig, aber also das Thema ist ja ein ernstes und es ist okay, dass man sowas mal in der Sendung, in der Serie mal bringt und das ist wirklich gut, aber ja, wie der Jeff schon gesagt hat, ich glaube, das ist dann doch eine andere Zielgruppe als den gestandenen Mann, so wie wir es alle vier sind, die dann irgendwie Aliens oder Action brauchen, weil nicht, also mich spricht es leider nicht an, auch von den ersten Bildern, die ich gesehen habe, ist es irgendwie nix für mich. Aber das soll nicht heißen, dass das jetzt, dass ich es abwerte, aber ja, für mich persönlich, sag ich mal, ist das jetzt erstmal nix.
Gut, dann also dreimal trotzdem, ne? Drei Männer sagen dreimal Daumen hoch. Nochmal das Fazit von Annemarie. Die Bewertung wird dann auch auf fortsetzungfolg.net zu finden sein, aber sie schreibt im Prinzip, wie erwartet, nicht toll, auch wenn ich den Plot falsch verstanden hatte. Das heißt also, Annemarie ist einfach eine ganz andere Prämisse rangegangen, aber sie hat es nicht überzeugt, also es ist nicht in der gleichen Liga wie The Big C. Dem kann ich eigentlich auch noch recht geben, aber es ist trotzdem irgendwie ein relativ sympathisches Grundsetting mit einem ernsten Thema, was trotzdem irgendwie relativ leicht aufbereitet worden ist. Chasing Life, also wer so ein bisschen Family-Drama mag, sollte einfach mal reingucken. Nette Darsteller, nette Schauspieler und eine ganz annehmbare Grundstory, die sich lohnt zu schauen. Gut, dann kommen wir zum deutschen Serien-Newsblog. Da hat Erik eigentlich nur eine einzige News und die würde er einfach mal kurz zum Besten geben.
Ja, es gibt ja sehr viele diverse Anbieter, Streaming-Anbieter mittlerweile. Wir sind ja selber überzeugt von Watchever und von diesem Amazon-Streaming-Service. Es gibt natürlich noch Netflix und die wollen ja demnächst auch hier in Deutschland durchstarten oder in Europa erstmal, ich glaube von der Schweiz aus oder Luxemburg. Wie war das, Jeff?
Hauptsitz ist momentan noch in Luxemburg, den verlegen sie aber nach Holland aus, glaube ich, steuerlichen Gründen, aber die starten in...
Kann man aus steuerlichen Gründen aus Luxemburg rausgehen? Das verstehe ich jetzt gar nicht.
Weil wir als Steuerparadies verfolgt werden, nehme ich mal an, und Sachen ändern mussten und die Unternehmen jetzt abwandern. Keine Ahnung. Aber jedenfalls starten die in den USA, in Luxemburg, in Holland, in Belgien, glaube ich, auch noch in Frankreich. Die machen jetzt eine große Europa-Offensive jedenfalls.
Mhm. In England sind sie schon länger. In dem Sinne gleich mal der Tipp an unsere Hörer, falls ihr mal irgendwie größere Mengen Bargeld da irgendwie nach Luxemburg, hier der Jeff, der fährt ab und zu mal rüber.
Einmal in Köln treffen, ich mach das.
Für genau. Eine kleine Provision von 20% sind wir da bereit, das rüberzubringen.
Und Benzingeld.
Wir Späßen gehen also, so extra.
Zurück zu Netflix. Die produzieren ja diverse Serien auch. Diverse, bin ich da jetzt richtig? Ist es mehr als eine? Ich weiß gar nicht. Sind das mehrere?
Soll ich es aufzählen?
Ja, okay, es sind mehrere, okay. Und die haben eine neue Serie am Start, die ist in der Produktion, die heißt Sense8, also der achte Sinn oder sowas. Und hier wird ein deutscher Schauspieler, nämlich Max Riemelt, der ja durchaus bekannt sein dürfte, den man gesehen hat in diversen deutschen Filmen, der hat da eine Rolle drin ergattert in diesem Sense8 und das finde ich schon bemerkenswert. Also Sense8 wird eine Science-Fiction-Serie werden mit 8 Hauptdarstellern. Die Macher dahinter sind die Matrix-Schöpfer Andy und Lena Wachowski. Mittlerweile sind es ja nicht mehr 2 Männer, sondern der eine hat sich ja umoperieren lassen.
Echt?
Deswegen, und gemeinsam mit Michael Straczynski, und wenn ich mich da ganz richtig erinnere, hat er auch irgendwie bei Akte X und bei Twilight Zone seine Finger im Spiel gehabt. Also der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, Max Riemelt, bekannt zum Beispiel aus Die Welle oder Napola, Freier Fall, war mit dabei. Also bei ziemlich vielen deutschen, Heiter bis Wolkig hatte ich mal in der Sneak gesehen gehabt. Die vierte Macht hat er mitgespielt. Also ja, viele, viele Filme, in denen er mitgespielt hat. Und Sense8 soll online in mehr als 40 Ländern gezeigt werden. Es geht um 8 Menschen, die an verschiedenen Orten der Welt, die alle von einem tragischen Todesfall betroffen sind. Und mehr weiß man da jetzt erstmal noch nicht, aber klingt schon mal nicht schlecht und sollte man auf jeden Fall im Auge behalten und werden wir dann besprechen hier.
Jetzt die übliche Frage, weißt du, ob da Deutsche mit involviert sind, also Geldgeber oder wie kommt jetzt ein Deutscher, Max Riemelt, zu so einer Hauptrolle in einer englischen Produktion? Puh. Weißt du auch nicht?
Keine Ahnung.
Ich habe zwar eine Idee, weil es kann ja sein, du meintest ja, dass es 8 Personen sind, die nicht mehr verbunden sind, also irgendwo auf der Welt verteilt
brauchten
sind.
Brauchten sie halt einen Deutschen, ne?
Genau, so, vielleicht haben sie halt einen Charakter, der wohnt in, sag ich mal, Berlin und da haben sie gesagt, nehmen wir einen Deutschen.
J. Michael Straczynski ist übrigens auch ein genialer Comic-Autor, also daher kenne ich ihn eigentlich nur. Und,
das ist Michael Straczynski.
Ja. Und der hat auch etliche Sachen geschrieben, auch ein Comic, der so in Richtung, leider habe ich den Namen gerade vergessen, von Heroes geht. Also da kann man ruhig mal reingucken. Coole Sache.
Ich blätter hier gerade mal seine Vita ein bisschen durch. Also Babylon 5 hat er viel gemacht. Jeremiah, Krieger des Donners. Für World War Z hat er ein bisschen was beigesteuert für das Screenplay. What is your Hobby hat er sogar ein bisschen was.
Jake und McKay, Rising Stars heißt dünn. Übrigens der Comic-Band da.
The Real Ghostbusters. Und hier genau, Twilight Zone, unbekannte Dimensionen hier. Da hat sich mir der Name irgendwie eingebrannt, weil das dann immer am Anfang da stand. Also in dieser, von Twilight Zone gab es ja diverse Reboots von dieser Serie. Und das, was ich damals gesehen hatte, was irgendwann mal auf RTL lief, das war echt großartig. Da können wir auch irgendwann mal drüber reden, Twilight Zone, falls das von euch jemand kennt.
Ich überlege gerade, ich habe es bestimmt schon ab und zu mal gesehen, aber jetzt nie so kontinuierlich am Stück. Aber es waren eh so Anthologien, Episoden, oder war das ein roter Faden komplett durch?
Nee, das waren einzelne Episoden, die meistens von verschiedenen Schriftstellern geschrieben worden sind. Immer so völlig zusammenhanglos, halt irgendwelche mysteriösen Dinge. Und da bin ich damals auch auf Ray Bradbury gekommen, weil der diverse Episoden auch verfasst hatte. Gab es ganz tolle Sachen. Ja, also sehr empfehlenswert. Gerade dieses, vielleicht finde ich es mal raus, dann schicke ich dir den Link, kannst du mit in den Shownotes einbinden.
Perfekt.
Diese Box von diesem Reboot aus den 90ern gibt es bestimmt noch irgendwo.
Gut,
80er sehe ich gerade.
80er. Korrektur. Gut, das war's dann zu den...
Ja, ich habe ja noch was, Daniel. Ich meine, ich habe das für alle, die nicht die WM sehen, wollte ich noch mal was... Ich meine, ob du es gesehen hast, die Brücke 2, haben wir darüber schon gesprochen.
Wir haben kurz schon mal angesprochen. Du hast, glaube ich, damals angefangen. Ich habe es genau, mittlerweile auch komplett zu Ende geschaut. Ist ja,
ja
auch auf DVD erhältlich, eine Miniserie, sagen wir mal so. 5 Filme waren es, glaube ich, 90 Minuten. Also ist dann schon ein bisschen mehr. Richtig. Und wir hatten, glaube ich, auch damals gesagt, besser als diese nachgemachte The Bridge. Da ist ja mittlerweile absolut. Auch eine zweite Staffel geordert worden. Du hast es auch komplett durchgesehen, Alex?
Ja, also absolut besser als das US-Remake. Also die zweite, ich habe es komplett gesehen, richtig. Wieder enorm genial, also wirklich total verstrickt und weitläufig, nenne ich es mal, weil das wirklich der Handlungsstrang enorm viele Züge mit sich führt und die Story an sich, also normal, beim normalen Krimi ist immer ein Toter und dann wird ermittelt, was da war. Und bei der Geschichte oder bei der Serie, sage ich mal, ist es komplett mal was anderes und wird komplett anders herangegangen und man immer die Gefahr hat, dass die einfach nur die erste Staffel so kopieren wollen und die Art und Weise der sehr erfolgreichen ersten Staffel vielleicht wieder aufgreifen. Das ist in dem Fall überhaupt nicht. Also die haben sich komplett, sage ich mal, neu erfunden.
Das hatte ich mich halt auch gefragt, weil am ersten Ende war ja die erste Staffel, die war ja abgeschlossen. Das war ja quasi an sich in sich abgeschlossene Miniserie, deswegen habe ich Miniserie gesagt, obwohl das vielleicht der falsche Begriff ist. Und ich habe mich halt gefragt, wie sie die Brücke, weil der Titel ist nun mal einfach da, wie sie diese Öresandbrücke, glaube ich, war das wieder mit ins Spiel bringen, in Anführungszeichen, und sie haben es irgendwie ganz cool gemacht.
Ja, klar, die wird ja wieder aufgenommen ein bisschen, aber an und für sich hat die Brücke keine große Bedeutung mehr. Auch die Charaktere, klar, werden wieder aufgegriffen, aber ich finde, die Story hat mehr Einfluss als die Charaktere in der Serie. Also klar, die Hauptermittler da, die sind wieder so verschoben, wie sie auch in der ersten Staffel waren, aber die Story ist der Held der Serie, sag ich mal. Und also ich kann es jedem nur empfehlen, der wirklich eine intelligente, packende Story sich angucken will.
Wir können sie nochmal ganz kurz umreißen. Also wie gesagt, so ein Frachter kommt vom Kurs ab und da kommt die Öresandbrücke wieder mit ins Spiel.
Genau, man kann es eigentlich kaum in kurze Worte fassen, weil das so weitläufig ist. Also es wird am Anfang dann halt, ich glaube, 6 oder 8 Menschen tot aufgefunden, die durch ein Virus irgendwie getötet sind oder wurden. Und dann merkt man halt, dass es doch ein Anschlag war und dann wird es immer weitere Kreise ziehen, dass es halt so eine Aktivistengruppe gibt, die halt diese Anschläge gemacht hat, um halt auf ihre Ziele aufmerksam zu machen. Und dann werden die Aktivisten auch wieder getötet ermordet, sag ich mal, von jemand anders, wo man nicht weiß, wer dahinter steckt. Und im Endeffekt kommt am Ende dann ein ganz anderes Ende, auf gut Deutsch mal raus, als man denkt. Also das ist schwer zu erklären, die Serie.
Ich glaube, das ist auch so ein Merkmal dieser Serie. Also du hast halt relativ viele Wendungen innerhalb dieser einzelnen Episoden, Filme, wo man sagt, wie jetzt vielleicht gerade eben sagt, man weiß, in welche Richtung dieser Krimi läuft und dann plötzlich passiert irgendwas und alles ist quasi wieder bei Null und aber nicht so platt wieder auf Null zurückgefahren, sondern wirklich so, dass man sagt, das passt sich harmonisch ein und es bleibt trotzdem spannend. Also es ist wirklich eigentlich bis zum Ende, bis zur letzten Minute spannend und eine Geschichte, die man gerne verfolgt und nicht so sagt, oh nee, nicht schon wieder was anderes. Also.
Ja, das ist richtig. Also das ist, also wie gesagt, sehr, sehr, sehr tief, geht sehr, sehr tief ins Detail und also für jemanden, der Krimis mag, nur zu empfehlen und kann man sich sehr, sehr gut angucken. Also ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Staffel, die wahrscheinlich...
Soll es eine neue geben? Ich weiß gar nicht.
Ja, ich hatte mal gegoogelt, die denken auf jeden Fall, um zu verlängern, aber das wird natürlich wieder mit Sicherheit ein Jahr dauern oder länger, bis die das abgedreht haben. Das hat auf jeden Fall Qualität.
Erik, hast du bei Die Brücke eigentlich nochmal reingeguckt dann? Weil das ist cineastisch, finde ich, auch cool umgesetzt. Also du hast halt eh so dieses nordische Thema, bist du zwar nicht so ganz so ein Freund, aber in dem Fall ist halt also so diese entsättigten Farben, also mehr so ein leicht tristes Bild und sehr stimmiger Soundtrack in meinen Augen. Also so ein schönes, rundes Bild so einer Serie, die auch gut anzuschauen ist.
Also ich habe mir dieses Skandinavische hab ich nicht weitergeguckt. Da hatten wir damals irgendwie den Pilotfilm geguckt oder sowas. Ich habe aber auf Sky, auf irgendeinem Sky-Programm, Fox oder irgendwas, lief dieses US-Remake mit, wie hieß die kann ich eigentlich nicht leiden, die Schauspielerin
Diane Krieger
oder so. Die bei Troja mitgespielt hat hier, die die Krüger, sich selber Krüger synchronisiert.
Ja,
genau, Diane Kruger, ganz furchtbar. Ja, und da lief es halt auf Deutsch und da hat man irgendwie gerade reingezappt in die erste Folge und da habe ich gedacht, ach, das kenne ich doch, da kenne ich das Original. Und dann haben wir das irgendwie mal weitergeguckt gehabt und haben den Rest dann aufgenommen. Fand ich schon ganz interessant, also das US-Remake. Ja. Also wir haben es halt auf Deutsch geguckt dann.
Ja, das Interessante ist halt, das US-Remake kommt ja in kürzeren Happen daher, obwohl ich immer das Gefühl hatte, auch jetzt wieder, dass man diese 90 Minuten Film halt auch so ein bisschen in sich so ein bisschen aufteilen könnte, wenn man das wollte. Also das Problem ist halt immer, dass, glaube ich, auch in Deutschland, Alex, im ZDF kam es oder auf Arte?
Richtig, ZDF.
Dann immer so als 90 Minuten Blockbuster kommt. Das ist bei mir immer schon so ein bisschen ein Problem. Deswegen habe ich auch länger ein bisschen gebraucht, die dann auf DVD zu gucken. Aber es lohnt sich auf alle Fälle. Also ich mag beide Schauspieler, wo ich zugeben muss, der weibliche Teil, also die Sophia Helen oder sowas, hat immer noch dieses verschrobene, kühle Etwas, also diese autistischen Züge, die immer noch zum Tragen kommen. Also es ist ein tolles Team irgendwie. Also du hast auf der einen Seite diese menschliche, weiche Seite, komischerweise vom Mann, also von dem Hauptermittler, wie auch immer der hieß, und Sansi, eben dieses kühle, logische, rationale, etwas seltsame Menschenwesen. Aber wie gesagt, das tut der Geschichte keinen Abgrund. Aber ich habe Jeff noch nicht ausreden lassen. Hast du es gesehen, die Brücke?
Nein, noch nicht gesehen.
Können wir dir wirklich nur empfehlen. Also ist wirklich, wenn du es, also immer vorausgesetzt, das ist immer das Problem. Also wer so grundsätzlich so ein bisschen auf diesen skandinavischen, auf dieses skandinavische Genre steht, der sollte da unbedingt mal reingucken, denn ich habe es auf DVD geschenkt bekommen, 578 Minuten, lohnt sich wirklich. Also es ist eine sehr hochklassig produzierte Serie, die trotz ihrer Länge, ich muss ja wie gesagt, bei mir ist immer so, ich habe meine Aufmerksamkeitsspanne ist etwas geringer als diese 90 Minuten, aber die Filme haben es immer dann wirklich dann gerissen. Nicht am Stück, nicht zwei, drei, sondern immer nach und nach, aber lohnt sich wirklich zu gucken.
Alex, also die Brücke ist auf jeden Fall, wer hätte das gedacht, die ist sogar besser als Camilla Leckberg.
Das ist aber auch nur deine bescheidene Meinung. Nee, aber die Brücke ist wirklich cool. Also das ist ein Tipp, den man immer wieder mal rauskramen kann. Und Alex hat schon recht. Also ich bin ja auch ein Typ, der zwar diesmal zum ersten Mal WM irgendwie so ganz links liegen lässt. Und das ist, wer noch was sucht, irgendwie was er so am Stück gucken kann, während andere sich das rollende Leder anschauen, die Brücke, Staffel 2 lohnt sich wirklich. Und wer die Brücke überhaupt nicht kennt, der kann vielleicht Staffel 1 auch noch kaufen. Ich werde es mal verlinken, also ich glaube, ich weiß gar nicht, was kostet denn Staffel 1? Ich guck mal nebenbei. Alex, weißt du, was denn bei Staffel 3, gibt es da schon irgendwas, was da kommen soll oder so?
Nee,
oder?
Also da gibt es noch keine Informationen drüber.
Gut, dann gucke ich mal kurz. Also die Staffel 1, ich kriege dafür 12,97 € und Staffel 2 gebraucht ab 22 €. Also dann habt ihr vielleicht 1000 Minuten, ich weiß gar nicht, 1000 Minuten. Naja, ihr könnt eine ganze Menge gucken, wenn ihr das wollt. Also von uns, Daniels, also Ruretsch-Brüder, nicht Daniels, Daumen auf alle Fälle hoch. Wir sind ja sowieso große Fans von skandinavischen Serien. Falls der ein oder andere Wächter draußen noch so einen Tipp hat, die wir noch nicht besprochen haben, wie gesagt, Lillehammer hatte ich kurz erwähnt, will ich unbedingt Staffel 2 sehen, dann einfach nochmal melden und dann gucken wir mal noch in die ein oder andere Serie rein. Gut, dann so das als kleinen Fußball-Exkurs oder Nicht-Fußball-Exkurs, die Brücke Staffel 2. Wer hätte es gedacht, dass man die Brücke da auch wieder irgendwie reinbasteln kann? Jetzt zur nächsten Serie. Und
der Chef hat noch was gehabt. Hier hatte der, hat er sich gemeldet. Nicht, dass wir ihn übergehen.
Oh, Entschuldigung. Eine ganz kleine News, also für jetzt Deutschland, ProSieben und so weiter. Und zwar die Serie The Crazy Ones. Da gab es jetzt bisher 5 Folgen, glaube ich. Und dabei bleibt es auch. Also scheinbar waren die Einschaltquoten nicht so besonders und ProSieben wird da jetzt den Rest der Staffel nicht weitersenden. Andererseits ist es nicht so ein großer Verlust, weil die Serie ja auch in den Staaten abgesetzt wurde. Somit gibt es auch nur eine Staffel, für die die Serie mochten.
Anne-Marie war jetzt ein riesengroßer Fan davon, ne? Mit Robin Williams
und Sarah Michelle Gellar, ja. Ich genau. Mag es auch, die Serie auf Englisch halt, aber ich kann es ganz gut verstehen, wenn Leute sie nicht mögen, weil die ist jetzt nicht so toll und die lebt vor allem von Robin Williams und diesem bisschen skurrilen Ding, was er halt immer abzieht. Aber ja, anscheinend ist das jetzt im deutschen Free-TV jetzt auch nicht so gut angekommen, obwohl es eine Comedy-Serie ist und die meistens gut ankommen, aber naja, was soll's.
Das ist sowieso immer erstaunlich, also wie manche Serien von ihren Hauptdarstellern leben. Ich hatte auch letztens irgendwas gesehen, ich habe leider jetzt gerade nicht parat was und dachte mir auch so, also ohne den Hauptdarsteller wäre die Serie echt scheiße. Man guckt sie halt echt dann nur wegen einzelnen Personen.
Apropos wegen einzelnen Personen, falls ihr aktuell ins Kino geht, es läuft ein Film an, der heißt Mädelsabend. Werden ja vielleicht einige Frauen jetzt mal in der WM-Zeit ins Kino gehen, die nicht unbedingt hier Fußball gucken. Achtet mal darauf, ich habe es auch bei uns im Podcast gesagt, ob das am Ende, ganz am Ende in der letzten Szene, ob das wirklich Michael aus Lost ist. Ja, vielleicht könnt ihr das mal mitteilen.
Ihr müsst kinocast.net oder schreibt es bei uns in die Kommentare, wenn es tatsächlich schon Mädels gesehen haben oder auch Kerle, die sagen, hey, scheiß auf Fußball, ich gehe lieber ins Kino.
Letzte Szene, also die Typen, die von diesem CNN oder wie heißt es im Film, heißt glaube ich CBN oder sowas, weil da durften sie ja nicht CNN sagen. Genau, den meine ich, den da, ob das der Michael war.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Serie des Podcasts und ich hatte auch mittlerweile herausgefunden, von wem Rick and Morty ist, nämlich von Dan Harmon oder Mid-Creator, also ich weiß nicht, aber da quasi die führende Rolle gespielt hat, oder Justin Roiland, der da auch mit am Werkeln war jedenfalls. Dan Harmon ist dabei und den kennen wir zumindest aus Community, wobei immer noch nicht ganz klar ist. Oder gibt es da Neuigkeiten? Hat irgendein anderer Sender irgendeinen Streamingdienst aufgegriffen oder ist es momentan immer noch mehr oder weniger beendet?
Nichts Offizielles, soweit ich weiß. Also es gibt immer noch diese Tuscheleien und Gerücht, aber ich weiß von nichts.
Gut, dann Jeff, Rick and Morty. Worum geht's denn da? Jo. Was ist es denn eigentlich?
Ja, Rick and Morty ist eine Animationsserie, die bei Adult Swim läuft. Wer die Serien, die bei Adult Swim laufen, kennt, weiß, dass die Serie etwas abgedreht sein könnte. Und das ist sie auch. Es ist, fast schon ein Acid-Trip in Form einer Serie. Storytechnisch, es geht eigentlich um die beiden namensgebenden Rick und Morty. Und das eine ist halt, wer jetzt wer ist, und zwar Rick ist der Großvater, der alte, verrückte Wissenschaftler mit einem kleinen Alkoholproblem, der aber sehr genial ist, der kann scheinbar alle Probleme der Welt theoretisch lösen, hat aber irgendwie immer die verrücktesten Ideen im Kopf und muss jetzt unbedingt in eine Paralleldimension, und wen nimmt er für sein Abenteuer mit? Seinen Enkel Morty, der scheinbar nicht gerade der Klügste ist. Und über diese Abenteuer von Rick und Morty sind die Eltern von Morty nicht so ganz begeistert. Und da gibt es immer wieder ein bisschen so kleine Schadereien und so weiter. Aber im Laufe der Serie ist nicht nur Morty derjenige, der auf die Abenteuer mitgeht, sondern scheinbar auch andere Familienmitglieder. Bin jetzt noch nicht so weit, habe jetzt, glaube ich, 2 Folgen gesehen, habe aber da schon gelesen, dass auch, Mutter, Vater und Schwester irgendwann mal so mit in Paralleldimensionen und Zeitreise und alles Mögliche mitmachen. Der Humor der Serie, also das ist eigentlich so die Grundstory, mehr kann man nicht dazu sagen, weil, wie gesagt, ich habe jetzt 2 Folgen geschaut und da ist jedes Mal so ein bisschen so, jetzt geht's darum, wir gehen jetzt in diese Dimension und jetzt machen wir den Hund etwas klüger und der übernimmt die Weltherrschaft. Das war die Handlung der zweiten Folge. Sehr lustig und sehr verrückt. Synchronsprechern.
Voice Actor heißen die.
Genau, danke. der bekannteste oder mir bekannteste von der Stimme her, die sofort aufgefallen war, Chris Parnell. Der spielt den Vater Jerry. Den kennt man unter anderem aus der von mir sehr geschätzten Serie Archer. Da spricht er einen Typen halt, dieser Buchhalter-Typ bei Archer. Und der spielt auch bei Suburgatory mit, die jetzt vor kurzem wieder abgesetzt wurde. Leider Gottes, der spielt eher den Vater der Nachbarin, die gleichzeitig die beste Freundin von Tessa ist, der Hauptdarstellerin. Auch noch bekannte Leute sind zum Beispiel, wieder diesen Namen, Sarah Chalk. Das ist aus Scrubs und How I Met Your Mother, wie hieß den Scrubs, wo JD mal auf die fliegt, ich und Namen.
Wir wissen, wen
du meinst. Die hübsche blonde Frau aus Scrubs.
Genau, diese ein bisschen nervige, hysterische.
Die Anne-Marie so sehr mag als Schauspielerin.
Ja, ich bin gerade so schön am Überbrücken und versuche rauszufinden, wie die heißt, deswegen labe ich gerade mal ein bisschen Blödsinn. Die Elliot Reed. So, jetzt haben wir's. Und du hast schon den Namen erwähnt, Justin Roiland, oder Roiland, wie auch immer, der Mit-Creator ist. Der ist auch der Synchronsprecher von Rick und Morty. Der spricht also beide, den Großvater und den Sohn. Habe ich anfangs nicht so ganz mitbekommen, dass das dieselbe Stimme, also derselbe Typ sein soll. Aber naja, entweder hat er da ein bisschen mit dem Computer rumgearbeitet oder kann sehr krass an der Stelle verstellen.
Wären wir beim Thema, was Eric gerade angesprochen hatte. Es sind Voice Actors. Das ist dort eine ganz andere Dimension. Also die können auch tatsächlich mehrere
Charaktere. Wobei es gibt auch in Deutschland sehr viele Schauspieler, die auch Voice Acting machen, wo man dann plötzlich merkt, so, die Stimme kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist der Synchronsprecher von Bruce Willis oder sonstige Sachen. Also es gibt, wie gesagt, auch Voice Actor, die viel Schauspieler und so weiter. Aber das hinzukriegen, Voice Acting ist wirklich eine Kunst für sich, wo ich auch großen Respekt vor habe, weil das merkt man immer wieder bei speziell ein bisschen abstruseren Serien, wo es ein bisschen um abstrusere Charaktere geht. Ja, manchmal überraschen die Leute, die dahinter stecken, einen, wie die klingen und wie nach aussehen. Auch hier wieder der Fall. Aber egal. Ja, die Serie, der Humor selbst ist sehr speziell, würde ich mal sagen. Es ist halt dieser typische Adult Swim mit in die Fresse rein, sehr speziell und ja, ich mag so Sachen eigentlich ganz gerne, bin auch zum Beispiel, auch wenn es jetzt keine Adult Swim Serie ist, ein großer Fan von Archer, was auch nicht für jeden was ist, aber
ist nochmal ganz kurz, Adult Swim? Den Ausdruck habe ich schon nie gehört.
Das ist ein Spartensender von Comedy Central, wenn mich nicht alles irrt.
Ach so, okay.
Da gibt es mehrere verschiedene Serien, die halt von da ihren Ursprung haben. Jedenfalls ist ja Humor speziell, auch für mich, der eigentlich so speziellen, beißenden, abstrusen Humor mag. Und kann es mir auch nur in ganz bestimmten Situationen, wenn ich halt die richtige Laune dafür habe, anschauen. Andernfalls geht es mir richtig auf die Nerven. Deswegen bin ich ein bisschen zwiespältig, ob das eine gute Serie ist oder eine schlechte Serie. Ich glaube, da müssen sich halt die Leute wirklich dafür finden. Also die Leute, die sowas mögen, werden froh mit sein. Die Leute, die Probleme damit haben mit Social-Serien, werden sie hassen. Da kann man schlecht dazwischen stehen, glaube ich. Aber mir hat es Spaß gemacht. Ich werde es mir auch definitiv mal anschauen, wenn ich, wie gesagt, wieder in der Stimmung bin. Und ja, speziell diese Synchronsprecher, vor allem Chris Parnell, den ich einfach nur so übelst liebe, obwohl ich ihn nur aus zwei anderen Serien kenne und trotzdem ist er bei mir schon ein kleiner Star. Werde die Serie weiterschauen und bin gespannt auch, weil es wird, soweit ich weiß, auch eine zweite Staffel geben, was heutzutage nicht selbstverständlich ist bei Serien, die ein bisschen spezieller sind.
Also eigentlich hat ja Anne-Marie diese Serie ausgesucht und ich muss sagen, ich bin irgendwie überhaupt kein Freund mehr von, jetzt mache ich mal wieder Feinde, von Zeichentrickserien, also diesen ganzen animierten Kram, es ist irgendwie nicht mehr unbedingt mein Ding und auch in dem Fall war es zum Glück nur, ich weiß nicht, 20 Minuten, 22 Minuten, also eine relativ flinke Serie. Mich hat sie stellenweise eher an Back to the Future auf irgendeinem Drogentrip erinnert, also die, wie du schon sagtest, also der Großvater wirkt es für mich so ein bisschen wie Emmett Brown und Morty so ein bisschen wie Marty McFly und alles ein bisschen sehr verschroben, ein bisschen sehr seltsam, ein ja kruder Zeichen um Animationsstil, also jetzt nicht schlecht, aber wir wurden ja auch von einigen von unseren Hörern immer schon mal auf Rick and Morty angesprochen, wir sollten sie mal besprechen. Ich kann da auch irgendwie keinen intelligenten Subplot herausfiltern, also für mich ist es einfach nur eine platte, wenig amüsante Serie. Also für mich war es leider überhaupt nichts. Ich konnte dem nichts abgewinnen. Also ich weiß nicht warum. Also für mich hat es auch nicht Lust auf mehr gemacht. Du hast zwei Folgen gesehen. Insgesamt gibt es in Staffel 1 ja 11 Folgen. Erik, hast du mehr geguckt als den Piloten?
Nein, ich habe nur den Piloten geguckt.
Und dein Fazit zu Rick and Morty?
Ach, ich fand es schon irgendwie lustig und abgefahren, aber irgendwie haben bei mir die meisten Witze nicht gezündet und das finde ich immer so ein bisschen peinlich, wenn ich merke, oh, jetzt wollten sie irgendwie einen Witz aufbauen und wenn der dann verreckt, das ist dann so ein Fremdschämen-Moment und das finde ich mal ganz furchtbar. Wer aber mit diesem Humor, mit diesem speziellen Humor was anfangen kann, der wird sich da total wegschmeißen. Also da habe ich keinen Zweifel. Aber für mich war es halt nichts.
Ich wollte gerade sagen, Alex, du bist ja auch so ein Typ Family Guy-Schauer, oder?
Ja, richtig. Also, aber ich glaube, kann man das vergleichen? Ich weiß es gar nicht. Weil ich habe, was ich gesehen habe, fand ich es auch sehr, sehr speziell und also kann ich da euch nur wahrscheinlich bestätigen.
Jeff, kennst du Family Guy bestimmt, oder?
Klar.
Und vergleichen ist halt schwer in dem Fall. Das ist schon wirklich zwei unterschiedliche Genres und
ja, man kann sie mal auch nicht vergleichen. Also
gibt es überhaupt irgendwas, was man anlehnen könnte an Rick and Morty, was momentan so. Nee, das ist schon sehr.
Was jetzt bekannt ist, weniger, aber ich habe jetzt nochmal kurz nachgeschaut, was eigentlich noch so auf Adult Swim läuft. Das bekannteste, glaube ich, was vielleicht ihr auch kennen könntet, ist Robot Chicken. Kennt ihr das?
Also vom Namen her ja, aber ich glaube, ich habe es auch nie gesehen. Das ist
Ends, weil du hast das mal vorgestellt, mal ja. Donnerstags.
Ich habe es mir in Serientäter vorgestellt. Das ist, wie soll ich sagen, egal, also schaut euch mal an, also das ist auch ein bisschen so verschrobener, abgedrehter Humor, das ist aber mehr so eine Art Parodie auf popkulturelle Sachen, aber da gibt es noch Sachen, zum Beispiel The Venture Bros und was habe ich noch hier gesehen? Wo war es denn jetzt? Da Harvey Birdman, Attorney of at Law. Das sind alles so typische Adult Swim Serien und ich glaube, in diesem kleinen Universum Adult Swim passt diese Serie 1:1 rein. Das ist genau dieser Humor. Es gibt eine große Fangemeinde draußen, speziell in Amerika halt. halt, die diese Adult Swim Sachen mag und für die ist es optimal. Da sind halt Sachen wie Family Guy und alles, was in diese Richtung geht, noch sehr anders. Das ist ja auch wiederum, glaube ich, über Comedy Central. Die gehören zusammen, wie gesagt, aber Comedy Central ist mehr so dieses große Kommerzielle und Adult Swim wirklich dieses Programm, ganz spezielle Programm halt. Und deswegen kann man schwer vergleichen.
So, Alex, wir haben dich ja abgewürgt. Also für dich ist es auch nichts, also selbst von dem, was du gesehen hast, ne?
Nee, also da muss ich auch sagen, das ist ein bisschen zu arg. Also nee, dann bleib ich doch lieber bei Family Guy. Das ist doch ein bisschen besser dann, finde ich.
Gut. Ja. Erik, du wirst auch nicht weiter gucken, nur wenn du ganz, ganz viel Zeit hast.
Nee, wahrscheinlich nicht.
So, dann bleibt eigentlich nur noch der Kommentar von Annemarie, auch wenn sie nicht da ist, sehr spaßig und albern. Davon gucke ich definitiv noch mehr alberner, intelligenter Humor. Annemarie, du hast Glück, es wird eine zweite Staffel geben. Leider ist dieses irgendwie absolut nicht unser Niveau. Aber Annemarie, ne, wenn dir es gefällt, guck's weiter. Nee, also es gibt ja auch etliche Hörer da draußen, die das wirklich mögen. Aber es ist wahrscheinlich wirklich eine sehr, sehr spezielle Art von Humor. Man muss da irgendwie abgeholt werden und... Naja, es gibt auch Sachen, die ich gucke, die ihr nicht gucken würdet. Insofern ist das vollkommen korrekt. Was uns unmittelbar zur nächsten Serie bringt, eine Serie, Undateable, die ich schon relativ lange irgendwie auf dem Schirm hatte. Und ich weiß gar nicht, Erik, hattest du die vorgeschlagen oder wer hatte denn die aus der Versenkung letztlich rausgeholt?
Ich glaube, ich hatte davon mal irgendwas gelesen, dass es ganz witzig sein soll. Und hatte das mal irgendwie auch. Ich glaube, der Annemarie auch, weil der ja der Macher von, war das der Macher von Scrubs, ne, dahinter steckt.
Ich weiß es nicht genau, da bin ich jetzt, stehe ich auf dem Schlauch. Als Mid-Season ist es jedenfalls wieder gestartet. Ich hoffe mal, und das vorweg, dass es da vielleicht noch eine zweite Serie geben wird. Ich bin ein großer Freund von irgendwie so Bar-Serien. Es wird auch jetzt wieder eine Sullivan's...
No, Bill Lawrence.
Bill Lawrence. Sullivan's und Son läuft gerade wieder an. Auch eine Bar-Serie, einem irischen Pub, also so eine Umgebung irisches Pub und ganz interessante Charaktere. Und wir hatten es auch schon mal besprochen. Guckt einfach mal unser Archive und dann findet ihr das. Also Undateable ist eine neue Serie gerade angelaufen. Es gibt, glaube ich, eine Handvoll Folgen. Also wird auch momentan nicht allzu viel geben. 11 Folgen, glaube ich, oder 12 oder nur 10. Und worum geht es? Der Plot ist interessanterweise, wir hatten uns auch kurz Vorfeld unterhalten, die einzelnen Folgen sind relativ austauschbar. Mir hat es zwar gut gefallen, ich habe nach der ersten Folge unmittelbar noch die nächsten 2 geguckt, also insgesamt 3 und war dann in dem Dilemma, dass nach 3 Folgen so ein bisschen der rote Faden verschwimmt. Also man kann dann nicht mehr so direkt sagen, was denn im Piloten gegangen ist. Aber ich habe mich gut unterhalten, weil mich die einzelnen Personen auch wirklich gut angesprochen haben. Worum geht's denn? Unser Hauptcharakter Danny Burton ist... Was er beruflich macht, kann ich euch gar nicht sagen. Ich sage jetzt mal, Lebemann hat eine WG und braucht aber jemanden, einen Mitbewohner unbedingt, damit er wahrscheinlich die Miete bezahlen kann. So, und sein gegenwärtiger Mitbewohner, der zieht gerade aus, zieht nicht nur aus, sondern weil er heiratet. Und da fängt es eigentlich schon an mit dieser Art von Comedy. Also man hört, wie dieser Danny seinem ehemaligen Mitbewohner hinterherruft, so als wären sie eigentlich ein Paar und hätten irgendwas miteinander. Und wenn du jetzt diese Tür verlässt, dann brauchst du nicht zurückkommen. Und wenn du jetzt ins Auto steigst, brauchst du nicht zurückzukommen. Und wenn du hupst, naja, und so weiter. Und passiert alles, er ist ausgeschieden, also ausgezogen und kommt nicht mehr zurück. Und in dem Moment kommt seine Schwester, also die von Danny, rein und sagt, hier, ich hätte da noch jemanden in einer Bar oder einen Barbesitzer, der sucht gerade was. Und so kommt er quasi zu seinem neuen Roommate. Und der interessante Fakt ist, also es sind zwei unterschiedliche Charaktere. Auf der einen Seite dieser Lebemann, also Frauenheld und jeden Womanizer, der kann sie alle aufreißen. Und zum anderen Danny, der Barbesitzer, der eine Black Eye, ich glaube, gibt's einen Joke, den habe ich aber auch nicht mehr im Kopf, also mit seiner Bar, die Bar heißt Black Eye und dort sind dann auch ganz unterschiedliche Charaktere, wie es halt immer so ist, ein Nerd, ein Dicker, ein Schwuler oder zwei Schwule und die erzählen von ihren Problemen und Danny ist so derjenige, der die Frauen versteht, der die Welt versteht und der versucht, denen irgendwie so quasi Leben beizubringen. Und es gibt auch eine, wie könnte es anders sein, in einer Barserie eine wunderschön anzusehende Bardame, die zwei hervorstechende Merkmale hat, blond ist und ansonsten auch ganz nett aussieht, in die Danny, einfach weil er ein bisschen hier englischen Akzent faked, gleich mal landet und dann sagt aber sein neuer Roommate, also der Barbetreiber, nee, er hat eigentlich da schon so dippt auf diese Dame und dann fragt er sich, ja und wie? Naja, nee, er hat es noch nicht probiert und man merkt eigentlich, wie schüchtern der ist und versucht irgendwie ihm dann zu helfen und es kommt zu einiger Verwicklung. Eins vorweg, auch in den ersten 3 Episoden schafft das nicht, da irgendwie Land zu sehen. Also da ist Danny, also dieser neue Roommate, einfach zu ja, zu Gentleman, um da irgendwie ranzugehen. Also, im Prinzip ist es so, du hast halt ein Setting, das eigentlich zwischen Bar und seiner Wohnung hin und her springt. Also die Charaktere, die dort sich entfalten, im Prinzip dreht sich alles um diesen Danny, gespielt von Chris D'Elia. Cool gemacht, also ein sehr markanter, identischer oder überzeugender Schauspieler, hat mir sehr gut gefallen. Und zum anderen Brand Moran, der quasi diesen Gegenpart, diesen Barbetreiber spielt, und ein blöder Joke eigentlich nach dem anderen. Also man merkt immer irgendwie, versucht ihn, diesen Danny, also auf die gerade Bahn zu bringen, dass er nicht ganz so oberflächlich agiert, und der will das eigentlich gar nicht, der will halt diese Frauen, und er kriegt auch jeden Tag irgendeine andere Frau und versucht trotzdem diesem ganzen anderen Team da drumherum irgendwie so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, dass sie halt ins Leben zurückfinden. Für mich, wie gesagt, es ist eine Bar-Comedy-Serie, die für mich funktioniert, die relativ platt, relativ einfach ist, relativ spritzig. Ich habe mehr als einmal gelacht und werde da auch dranbleiben. Wie gesagt, es ist ja ein Mid-Season-Serie, wahrscheinlich leider nur 10 Episoden, aber das war Sullivan & Son auch, und mittlerweile läuft die dritte Staffel an. Also kann man da unbedingt mal reingucken. Spannendes Setting nicht, es ist halt eine Comedy-Serie, aber die halt ohne großen roten Faden halt wirklich passt. Und es gibt dann einige Verwicklungen. Zum einen findet sein Roommate irgendwann auch mal eine Dame, die er mit nach Hause nimmt. Und wie es also ist, es ist eine bestimmte Dame, ich werde es nicht weiter verraten. Und da gibt es auch den ein oder anderen Twist, der das nochmal locker irgendwie herausbringt. Ich find's toll. Erik, du hast es auch gesehen. Wie ist es bei dir angekommen? Eine Serie, die du weitergucken würdest?
Schwer zu sagen, weil ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ich habe die erste Folge geschaut, vielleicht sogar die zweite, ich weiß es gar nicht mehr genau. Es war vor ungefähr 2 Wochen oder so. Kann mich kaum noch erinnern, worum es da ging. Ich weiß nur, dass ich es irgendwie gut fand und gedacht habe, ja, kannst du mal weitergucken. Ja. Also jetzt, wo du das nochmal zusammengefasst hast, da ist mir vieles wieder eingefallen, aber jetzt so richtig, also es ist schon sehr seicht. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, genau darum ging es und so, und das waren so die Meilensteine, und irgendwie war alles doch sehr seichtes Fahrwasser.
Definitiv, also sage ich auch gar nichts dagegen. Also wie gesagt, mir ging es wirklich so, direkt an dem Abend, wo ich die dritte Folge dann geschaut hatte, hatte ich überlegt, was eigentlich in der ersten Folge war, und es verschwamm alles so in ein einziges Blur, und trotzdem hatte ich so ein nettes, angenehmes Gefühl, das nicht vom Alkohol kam, sondern wo man sagte, ja, hat Spaß gemacht, gucke ich weiter und werde ich auch weiter gucken. Also die werde ich im Auge behalten. Jeff, wie sieht's bei dir aus? Bist du ein seichter Comedy-Freund? Kannst du dieser Serie was abgewinnen?
Ich mag seichte Comedy hin und wieder, weil ich brauche manchmal ein bisschen was Seichteres zwischendurch, und an der Sitcom oder Comedy-Front allgemein ist bei mir momentan ein bisschen Ebbe. Das heißt, ich brauche ein bisschen so Serien halt. Und da kommt ja eigentlich wie gerufen, ich habe jetzt nur den Piloten gesehen, fand ihn eigentlich ganz lustig. Die Charaktere in der Serie sind halt diese typischen verschrobenen Typen. Lustig war diesen dickeren Schwarzen, den kannte ich vorher irgendwoher. Ich glaube, ich habe mal von dem ein Stand-Up-Programm gesehen oder sowas, weil diese ganz leichte, piepige Stimme von dem fand ich wieder super geil und hat mich irgendwie wieder daran erinnert. Das ist schon mal für mich so ein kleines Aha-Erlebnis gewesen in der Serie, weil sonst kannte ich jetzt nur die Schwester des Protagonisten, weil die hat in einer anderen Sitcom mitgespielt, wo ich den Namen jetzt vergessen habe. Das heißt, es war eigentlich erst eine Serie ohne jetzt
irgendwie. Bei Ground Floor hat die mitgespielt, aber die ist relativ neu gewesen, also insofern.
Nachschauen, weil das hier war so eine etwas so, die ist ungefähr 5-6 Jahre alt, diese Comedy-Serie, wo ich jetzt meinte. Okay. Und es ist einfach jetzt keine spezielle Serie, bringt jetzt nichts Neues, Großartiges, was man noch nie gesehen hat in der Serie mit, aber trotzdem hat sie Spaß gemacht, hat eine gute 20 Minuten, halbe Stunde halt eine gute Zeit verbracht, und werde es mir definitiv noch weiter anschauen, wenn ich mal wieder ein bisschen einfache, seichte Unterhaltung brauche.
Das ist sowieso ein interessanter Fakt, sage ich mal so. Also den Schauspieler, den du meinst, diesen etwas korpulenten Chicago-Fan ist der, glaube ich. Also der rennt in jeder Folge rum, wird irgendwann thematisiert, als dann die Schwester mal etwas gegen die Mannschaft sagt. Heißt Ron Funches oder so. Hat Stand-Up-Programme, also könnt einfach mal googeln, bei YouTube findet ihr einiges von ihm. Und nochmal zurückzukommen, interessanter Fakt ist, dass eben gerade in diesen, sagen wir mal so, etwas seichteren Sitcoms, dieser ich nenne es mal einfach jetzt Bar-Comedies, immer mal so im Hintergrund oder so als Nebencast doch relativ interessante Stand-Up-Comedians mitspielen, die dann gar nicht so viel Text haben, also wie in dem Fall, also der hat zwar immer mal so ein, zwei Sätze, die er sagt, aber er ist eher zurückhaltend im Hintergrund und trotzdem, also es sind, wenn man zumindest in den Staaten oder sich in dieser Szene auskennt, dann doch bekanntere. Finde ich immer interessant, macht Spaß eben, die dann auch in solchen kleinen Rollen zu sehen. Ist eine für mich sehr, sehr interessante Folge oder Serie, die ich auf alle Fälle weitergucken will, die ich sehr empfehlen kann. Also für mich momentan so also für mich sowieso das Beste in diesem Podcast und was an Comedy angeht, momentan auch das Interessanteste, was momentan so läuft. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich vergleichbar, zumindest im aktuellen laufenden Programm, sonst empfehlen könnte. Alex, du bist ja prinzipiell auch kein großer Comedy-Freund. Wie sieht's aus? Trailer hatte ich überzeugt oder
ist das für dich? Also wie gesagt, das ist, ich bin ja eh kein großer Comedy-Fanatiker, wie du schon gesagt hast, aber das ist jetzt auch wieder so eine Sache, die mich überhaupt nicht reizt. Weil wie du schon gesagt hast, wenn Comedy, dann muss ein bisschen so alberner sein, bisschen Dummbatz-Humor, wo man nicht überhaupt nicht nachdenken muss am besten. Und ja, wie gesagt, also das kommt überhaupt dann gar nicht für mich in Frage. Von daher werde ich es mir auch nicht anschauen, leider, wieder mal. Aber dafür haben wir dich ja, du guckst es ja dann wahrscheinlich gerne.
Auf alle Fälle. Also ich gucke es auf alle Fälle zu Ende. Also ich würde mich ja freuen, wenn es da noch mehr geben würde. Zumindest momentan, vielleicht ändert sich das ja auch noch. Vielleicht ändert sich das Setting allgemein noch so ein bisschen. Müssen wir mal gucken. Gut. Ich weiß gar nicht, gibt es noch irgendwelche Serien, die ihr am Rande so guckt, die ihr unbedingt erwähnen wollten? Wollen wir vielleicht schon mal anteasern, dass ihr vielleicht noch ein Game of Thrones Special machen wollt für die geneigten Fans? Dann könntet ihr vielleicht auch euer Feedback, also Fans, die da draußen sind, per E-Mail mal einschicken, dann würde ich das weiterleiten. Ich werde den Podcast nicht machen, der Alex, Erik und Jeff werden und die Luise werden wahrscheinlich einen Podcast dazu noch aufnehmen. Wann das genau stattfindet, ist halt einfach ein Problem, was man irgendwie zeitlich irgendwie koordinieren muss, denn es ist gerade irgend so ein Ding mit Fußball. Gut, dann soll's das gewesen sein. Ich würde sagen, ja, schaut's euch selber mal an. Auf fortsetzungfolg.net findet ihr auch nochmal die entsprechende Bewertung, was jetzt punktemäßig die Einzelnen gegeben haben. Ach, ich vergesse. Annemarie hat ja auch noch ihren Senf dazu gegeben zu Undateable. Nett, gute Sprüche, aber für mich kein Must-See, coole Darsteller. Also im Prinzip auch so, also die Serie lebt halt von diesen Einzeilern oder diesen Dialogen zwischen den Charakteren von den Darstellern und die sind perfekt besetzt, die gefallen mir sehr gut, kann man also mal reingucken. So, dann soll es das gewesen sein, wir entlassen euch zurück in die WM. Noch einmal die Frage rundum, Alex, wer wird Weltmeister nach
Deutschland?
Erik, wer wird Weltmeister?
Keine Ahnung.
Wie sieht es eigentlich um Frankreich aus? Haben die einen Gruppensieg da oder sind die?
Bis jetzt zweimal gewonnen und morgen müssen sie nochmal spielen.
Gegen?
Morgen sind sie gegen, warte mal, ist ja Schweiz hatten sie, Honduras hatten sie, wer ist da übrig in der Gruppe?
Scheiße. Gute Frage, kurz.
Egal.
Ja, das muss man wissen als Franzosen-Fan.
Ja.
Jeff, bei dir, also die Belgier, müssen, Geheimtipp?
Müssen morgen mindestens unentschieden spielen.
Ja. Ich glaube, die sind gegen Ecuador nochmal dran, oder?
Ah, genau, Ecuador war es.
Jedenfalls, Belgien hoffe ich immer noch, aber die Mannschaft, die mich am meisten überrascht hat, für die ich eigentlich auch bin, so als aus Tradition mehr oder weniger, eher jetzt aus Tradition als jetzt irgendwie aus aktuellem Anlass, ist halt Holland. Also die haben mich sehr überrascht.
Lieber Gott.
Ja, ich darf das. Ich als Luxemburger bin da sowieso sehr frei in der Auswahl der Mannschaft, ne? Luxemburg wird ja, glaube ich, in den nächsten 500 Jahren niemals an der WM teilnehmen, außer wir kaufen Spieler ein, wie andere Länder das machen. Aber Holland oder Belgien, da war ich in beiden Fällen froh. Frankreich sehe ich momentan auch mit guten Chancen. Wäre ich jetzt nicht so ganz froh, bin jetzt kein großer Frankreich-Fan. Aber Hauptsache Italien ist raus.
Also, war eigentlich Luxemburg jemals schon irgendwie bei der WM mit so in den Vorrunden? Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie...
Also jetzt meinst du jetzt in der...
kriegst du kein Team zusammen, das ist ein Problem.
Nee. Also in der WM selbst jetzt, in der Gruppenphase, nein, nicht, ich wüsste. Aber sag's mal so, Italien ist jetzt rausgeflogen und wer hat vor kurzem 1-1 gegen Italien gespielt und hat somit die Voraussage schon getroffen, dass sie nicht viel können? Luxemburg. Da gab es jetzt vor 3 Wochen ein Testspiel, 1-1 ist es ausgegangen. Das war eine große Blamage für Italien. Das hat, glaube ich, schon ein bisschen so vorhergesagt, dass die jetzt nicht gerade in Topform sein können. Aber lustig ist, in den frühen 1910er, 20er hat Luxemburg auch das öfter mal gegen Deutschland, Frankreich und Schlammichtrud gewonnen. Und zwar mit sehr hohen Zahlen. Aber das ist halt schon ja ein gutes Jahrhundert.
Im Hallenhalmer wahrscheinlich, oder?
Nein, schön im Stadion mit berauschenden Fangesängen.
Na gut, dann picke ich jetzt einfach mal irgendeine Mannschaft raus. Ich sage, Argentinien wird Weltmeister und wir sprechen uns einfach im nächsten Podcast wieder. Ich weiß gar nicht, ob die WM da noch läuft. Kann ich gar nicht sagen. Weiß ich
Finale nur. Ist am 13., glaube ich. Also
was? Also am 13. ist das Finale oder was? Oder?
Ja.
Oder
die luxemburgische Nationalmannschaft hat übrigens sehr erfolgreich performt bei den Olympischen Spielen. Ne? Zum Beispiel 1948 in London, lese ich hier gerade.
Na gut, also dann könnten wir zumindest noch mal kurz vorher unseren Tipp abgeben und gucken, wie wir gewesen sind. Also ihr dürft gerne in die Kommentare reinschreiben, für welches Team ihr das seid. Oder wie gesagt, einfach sagen, was ihr in der WM-Zeit alles so guckt an Serien. Vielleicht holt ihr ja auch die ein oder andere Serie auf. Es gibt ja jetzt auch wieder so diese Mid-Season-Serien. Ich habe auch mittlerweile eine gesehen, die ich auch einen Schauspieler sehr mag. Jetzt weiß ich auch wieder, welche Serie das war. Die werden wir beim nächsten Mal besprechen, wenn sie niemand rausschmeißt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net